Guten Tag, mein Name ist Martin Steiger.
Und mein Name ist Andreas von Gunten. Wir plaudern hier zum Datenschutz.
Andreas, wieder mal ein bisschen Follower. Und der erste Follower, muss ich sagen, ist ein bisschen speziell. Wir haben auf direktem Weg letzter Zeit verschiedene Leute angesprochen, ob ich wüsste, wer die Nachfolge vom EDÖB antreten geht. EDÖB, also Dr. Adrian Lobsiger, er ist gerade wiedergewählt, wirkt eigentlich noch ganz fit. Er ist jetzt nicht mehr der Jüngste, oder? Er ist langsam Pensionsalter, aber ich habe jetzt von außen gesehen nicht das Gefühl gehabt, dass er amtsmüde ist oder so. Im Gegenteil. Letzter Zeit in den Medien, gerade Interview, und das Gefühl gibt er Vollgas, hat noch viel vor. Aber wir haben verschiedene Leute gesagt, ja, das sei ein offenes Geheimnis in der Verwaltung in Bern, weil es nächste altershalber zurücktreten. Ich kann nur für mich sagen, ich weiss von nichts. Ich kenne darum auch keine Nachfolge. Man könnte spekulieren, wer da in Frage kommt und wer nicht. Aber ja, ich habe jetzt auch nicht nachgefragt und so. Ich habe das da einfach mal rasch weitergeben in dem Sinn.
Also ich habe auch noch keinen konkreten Hinweis. Man hat zu mir nicht gelangt mit konkreten Namen. Und vor allem eben auch, dass das wirklich der Fall ist. Es würde mich jetzt ehrlich gesagt ein bisschen erstaunen. Aber natürlich, ich meine, ich kann aus meiner eigenen Vergangenheit sagen, ich habe auch nicht gewusst, als ich meine neue Legislatur antreten bin, dass ich in der Mitte zurücktrete. Es kann natürlich sein, dass man irgendeine so Idee hat, aber er ist tatsächlich erst gerade wieder gewählt worden und wie du richtig sagst, sehr präsent im Moment in seiner Rolle auch als Datenschützer, als oberster Datenschützer von der Schweiz. Von dem her würde es mich erstaunen, aber man muss mit allem rechnen, immer natürlich.
Ja, ich meine, es steht jetzt auch logischerweise keine Rücktrittsforderung oder so im Raum. Also eben von dem her ist alles möglich. Eben, ich finde wirklich, man muss auch Amtszeit nicht fertig machen. Man kann Amtszeit aber fertig machen. Mir hat jemand gesagt, ja, aus dem Grund eben gebe ich jetzt auch noch ein Vollgas. Aber ehrlich gesagt habe ich jetzt Adrian Lobsiger in der Vergangenheit nicht als ängstlich erlebt oder so. Und es ist eh seine letzte Amtszeit, oder? Also er kann noch 4 Jahre Vollgas geben, wie er das will. Ja, wir sehen es und wir lassen uns überraschen im Guten, im Schlechten.
Auf jeden Fall. Also vielleicht noch schnell ein Kränzchen winden auch noch. Nicht nur jetzt, seit er da neu gewählt wurde, sondern auch sonst habe ich ihn immer noch als jemanden empfunden, wo sehr nahbar war. Das muss man wirklich lassen. Oder ist jemand, der auftaucht, ist all diesen Community-Events und so. Man hat eigentlich immer können auch mit ihm direkt reden. Das habe ich auch noch interessant gefunden.
Das ist in jedem Fall so. Aber ich will es gar nicht mehr sagen, oder? Weil es tönt jetzt schon fast wie ein Nachruf, oder? Also jetzt nicht nur irgendwie erst nicht im Amt, sondern ist jetzt auch noch gestorben oder
hast
so,
recht.
Oder?
Nein, eben genau. Nicht. Wir müssen festhalten, es gibt keinen Grund anzunehmen im Moment, dass da ein kleiner Rücktritt angesagt ist. Mindestens aus unserer Sicht.
Dann Andi, uns gibt es ja auch via Spotify. Immer sehr wichtig. Also viele hören uns bei Spotify zu, auch wenn du und ich nicht so Fan sind. Aber offenbar ist das für viele die richtige Plattform. Dann ist es auch okay, wenn man die nutzt. Man darf unterschiedliche Präferenzen haben. Und dort haben wir jetzt auch wieder mal eine Rückmeldung bekommen.
Genau, da hat ein Zuhörer in, ich weiß jetzt nicht, wer das ist mich anonym, hat dann geschrieben, spannende Folge, unterhaltsam und erschreckend zugleich. Freue mich auf weitere Folgen des Podcasts und allenfalls weiteren Praxisberichten von Simon. Das heisst, du wirst wahrscheinlich dann wissen, gerade so auswendig, welche DAT-Nummer das ist, oder? Ich übertreibe jetzt ein bisschen.
Ja, also es wäre sogar gestanden, kann sein, dass es einen Absender gehabt hat bei Spotify, aber es geht offensichtlich um eine von den Gesprächsfolgen mit Simon Gant dabei. Also einerseits über X-Plane, seinen Hack. Nein, Hack nicht. Also ja, er hat die Daten unter die Lupe genommen.
Genau, seine Analyse. Seine Analyse.
Die Analyse, genau, vielleicht auch noch um die Folge, wie er versucht hat, da bei anderen Datenlecken, die er ausgewertet hat, dem EDÖB einen USB-Stick zu geben oder so. Das sind ja wirklich gute Folgen gewesen. Also eben von dem her geht das Kompliment natürlich auch direkt an Simon, der sich auch Zeit genommen hat, der darüber geredet hat. Das ist ja auch nicht selbstverständlich.
Genau, und es ist ja auch super, das hören wir ja immer wieder, oder die Abwechslung, die wir haben mit den Gesprächspartnern, wo du sehr interessante auswählst, auch und interessante Gespräche führst und so. Von dem her ist es natürlich toll, wenn wir auch bei dortigen Folgen gute Feedbacks bekommen, auch für unsere Gesprächspartner eine lässige Sache. Und dann hast ja du noch, beziehungsweise haben wir letztens eine Nachricht bekommen, eine Meldung, in der, nicht nur mir, sondern alle, dass Google jetzt auf die Idee kommt, den Browser kostenpflichtig zu machen. Da habe ich dann auch noch etwas zu sagen dazu, aber ja, was ist die Idee dahinter mit dem Enterprise Chrome?
Genau, also ist der Chrome-Browser, der dominierende Browser. Und wir haben ja letztens das Thema gehabt, dass Microsoft vor allem haben wir kritisiert, weil es dort ja solche die Szene gibt mit Add-ons, auch offen Schlangenöl. Also die Software ist standardmäßig nicht sicher, sondern hey, zahl doch ein bisschen, dann wird die Software dann, ja, dann kannst du sie brauchen, oder? Darum ist mir das auch ins Auge gekommen, weil jetzt gibt es den Chrome Enterprise Premium, also für $6 pro Nutzer im Monat gibt es jetzt zusätzliche Funktionen, unter anderem Malware Deep Scanning, dann irgendwie Data Loss Prevention, ja, einfach noch sonst ein paar Funktionen, eigentlich Sicherheitsfunktionen. Ich meine, das ist ja offensichtlich höchst problematisch, weil im Umkehrschluss heisst das ja, hey, Chrome-Browser, ja, vielleicht sicher genug, aber wenn du wirklich sicher willst, musst du uns noch ein Geld zahlen. Ich glaube, ich habe es mal in der früheren Episode dann fast so Schutzgelderpressung oder so genannt. Also höchst problematisch, auch von der ganzen Anreiz her etc. Weil ich glaube, die Erwartung müsste doch schon sein, Software ist standardmäßig sicher.
Finde ich auch. Also vor allem, auch wenn man sie gratis abgibt, muss das so sein. Ich persönlich habe schon immer die Meinung vertreten, ich versuche eigentlich immer zu zahlen für die Produkte, die ich brauche. Weil ich der Meinung bin, die Leute müssen können ein nachhaltiges Geschäftsmodell dazu aufbauen. Und natürlich, dort, wo es nicht geht, geht es halt nicht. Der Chrome-Browser hat man bis jetzt nicht können, eigentlich Browser in der Regel ja nicht können gross zahlen. Beim Arc-Browser, den ich nutze, kann dann sein, dass das auch mal kommt. Ich habe da jetzt einfach auch müssen lachen. Das eine ist tatsächlich so, ich finde es ein bisschen schäbig, einen Browser auf dem Meer zu rühren, so unsicher zu haben, wie es nur geht. Und nachher irgendwann sagen, so, jetzt könnt ihr Geld geben, damit wir ihn sicher machen. Das ist schon mal das eine, wie du ja vorher auch gesagt hast. Was ich aber da mir noch durch den Kopf ist, ich habe es einfach noch lustig gefunden. Ich komme aus der Welt, wo Browser etwas gekostet haben. Also wir haben in dieser Firma, die ich gearbeitet habe, nach der Lehre, haben wir Netscape-Browser-Vertretung für die Schweiz gehabt. Und wir haben die Netscape-Browser für 20 Stutz, glaube ich, pro Kunde, pro Lizenz, haben wir die verkauft. Einerseits boxed packaged, also in den Läden hast du die können kaufen. Und die Firmen haben Lizenzen gekauft. Und ich weiss noch, eine von den ganz grossen Banken, die es jetzt nicht mehr gibt, hat für einen sechsstelligen Betrag Lizenzen gekauft für den Browser. Und etwa 3 Tage später ist bekannt worden, dass der Browser jetzt ab jetzt gratis ist. Es ist vorher wie beim Woodstock-Konzert. Das Konzert «From now on is free». Und das ist dann bei Netscape auch so gewesen. Und zwar auf Druck von Microsoft, weil Microsoft damals angefangen hat, ihren Browser gratis mit dem Betriebssystem mitzugeben. Und ich finde es einfach noch lustig, 20 Jahre später sind wir wieder beim kostenpflichtigen Browser gelandet, in der Zwischenzeit einfach ein bisschen viel kaputt gemacht unterwegs. Oder? Aber wir haben jetzt wieder kostenpflichtige Browser. Finde ich interessant.
Ja. Ja, interessant. Ich mag mich nicht aktiv erinnern. Ich bin zwar ein früherer Nutzer gewesen, aber halt dort logisch noch nicht kommerziell, oder? Da bin ich noch im Gimmick in dieser Zeit. Dort habe ich auch irgendwie vielleicht, ja, die Lizenzsituation nicht so immer gleich interessiert, bei der ganzen Software. Aber ja, spannend.
Ja, aber eigentlich sind wir ja am darüber reden, was wir an der Legal Session, wir haben wieder eine Legal Session hinter uns, eines von unseren Formaten, das wir in der Datenschutzpartner Academy anbieten, wo unsere Academy-Mitglieder können Fragen direkt an Martin stellen, an dich. Und auch heute haben wieder Haufen Leute interessante Fragen gestellt. Und eine, die ich besonders interessant finde, die ich besonders interessant gefunden habe, haben wir jetzt schon mit dir noch anschauen. Und zwar ist es darum gegangen, was man eigentlich muss machen, wenn man ein Datenleck zu vermelden hat, wenn es einen Verstoß gibt gegen den Datenschutz, muss man das ja je nachdem melden, je nach gesetzlicher Situation. In der Schweiz gibt es bestimmte Bedingungen, die man melden muss und in der DSGVO auch. Und jetzt fragt da jemand, wenn ich so einen Fall habe, wo auch EU betroffene Personendaten sind, muss ich denn das nur in der Schweiz melden oder muss ich das auch in einer Behörde im Ausland, in der EU melden und wenn nur einer? Oder wie sieht das aus? Und ja, wie ist das, Martin? Ist noch interessant. Oder?
Das ist tatsächlich eine spannende Frage. Also die Frage ist dann, glaube ich, auch noch gewesen, ja, kann ich es nur im EDUB melden oder kann ich dann auch irgendwie, ja, wie kann ich da auswählen? Eben, ich wollte es da nicht ausführen, wenn man muss melden, aber gehen wir davon aus, man muss melden. Eben, wenn man nach DSG muss melden, Schweizer Verantwortliche melden, man kann man EDUB. Und wenn man nach DSGVO muss melden, dann wird es eben spannend. Weil, ja, wem meldet man? Welcher Aufsichtsbehörde? Und in der Praxis hat sich zum Teil so ein bisschen etabliert gehabt, dass man sagt, am Ort von der EU-Datenschutzvertretung.
Hätte ich jetzt auch gesagt. Also meine spontane Antwort wäre gewesen, natürlich als Nicht-Jurist, ja, meldest du dich dort, wo du eine Datenschutzvertretung hast.
Genau, das ist auch nicht vollkommen absurd, weil das soll ja quasi eine Ansprechpartnerin in der EU sein. Nicht nur für betroffene Personen, sondern auch für Behörden. Also es wäre noch naheliegend. Jetzt hat aber vor einiger Zeit der Europäische Datenschutzausschuss, also treffen sich die Aufsichtsbehörden von der EU, gehen da Meinungen ab, von unterschiedlicher Verbindlichkeit, sage ich mal. Und die haben sich jetzt klar auf den Standpunkt gestellt, ja, nur weil ein Verantwortlicher in einem Drittstaat eine EU-Datenschutzvertretung hat, die er eh muss haben, triggert das noch nicht einen sogenannten One-Stop-Shop. Sondern die Verantwortlichen im Ausland, die müssen bei einem Data Breach, also bei einer Datenpanne, bei einer Verletzung vom Schutz von der personenbezogenen Daten, wie es heisst, Artikel 33 DSGVO, die müssen an jede Aufsichtsbehörde melden, die in ihrem Zuständigkeitsbereich betroffene Personen hat. Dafür sagt der Verantwortliche dann eben verantwortlich. Und das geht recht weit, oder? Weil wenn man das anschaut, dann hat natürlich jedes Land im EWR eine Aufsichtsbehörde. Das sind also 27 plus 3, wenn ich richtig rechne, oder 30 Länder. Und noch Deutschland als Sonderfall, wo jedes Bundesland mindestens eine Aufsichtsbehörde hat. Also man landet dann, wenn man jetzt als Schweizer Verantwortlicher gesamteuropäisch tätig ist, landet man allenfalls bei über 40 Aufsichtsbehörden, wo man müsst unverzüglich maximal innerhalb 72 Stunden Meldung erstatten. Und die haben unterschiedliche Verfahren. Also zum Teil ist es ein Online-Formular, das ist auch nicht immer gleich, unterschiedliche Angaben. Zum Teil, oder ja sehr häufig, muss man die Landessprache verwenden. Ja, so in der Situation von einer Datenpanne, wo wer das kennt, oder? Das ist eh ein unglaublicher Stress, weil es ist etwas passiert. Man hat ganz viel Lob, vollkommen unrealistisch, an 40 plus Aufsichtsbehörden in der EU halbwegs sinnvoll, auch nur schon eine erste Meldung abzusetzen.
Vor allem widerspricht sie auch wieder komplett dem Gedanken, es ist immer wieder transportiert wird in der EU, wir haben einen Binnenmarkt und wir möchten gerne, dass alles überall gleich ist und so. Und mir kommt es ehrlich gesagt ein bisschen so vor, also ich stelle mir das so vor, das ist vielleicht jetzt ein bisschen gemein, aber ich stelle mir das so vor, die ersten Meldungen sind gekommen, wahrscheinlich tatsächlich an den Behörden, die jeweils eine Vertretung hatte, und die haben dann irgendwie angefangen, das weiterleiten in den anderen, und dann beim ersten Meeting, wo sie hatten, alle miteinander gesagt, du, es gibt schön zu tun, wenn wir das alle weiterleiten müssen. Und dann haben die gefunden, ja komm, das sollen die direkt machen, das könnt ihr uns abladen, oder? Und natürlich haben sie wahrscheinlich auch den gesetzlichen Auftrag nicht wirklich, aber es muss doch eine One-Stop-Shop-Lösung geben, also das kann doch nicht sein, dass man muss in so einem Fall an 40, im schlimmsten Fall an 40 Orten, eben noch in verschiedenen Landessprachen, die Meldung machen. Also finde ich jetzt sehr schräg, ehrlich gesagt.
Ja, es ist schon ein bisschen schräg. Ich glaube, wir tun aber am Europäischen Datenschutzausschuss ein bisschen Unrecht, wenn wir sagen, die wollen nicht oder so. Also ich glaube, DSGVO gibt es einfach wirklich nicht her. Der One-Stop-Shop gibt es, aber der hängt mindestens daran, dass es eine Niederlassung in der EU gibt. Also wir kennen das von den Verfahren gegen die amerikanischen Tech-Konzerne. Wenn die dann irgendwie jetzt Irland oder so höckeln, oder? Dann ist die irische Behörde zuständig, gibt wieder Ausnahmen etc. Aber dann gibt es eigentlich immer eine federführende Behörde, die dann koordiniert. Und ich glaube, bei dem Fall, also bei der Anwendbarkeit von der DSGVO gemäß Artikel 3 Absatz 2, allenfalls auch Absatz 3 dort, haben wir das eben wirklich nicht, oder?
Aber das heisst, also habe ich dich richtig verstanden, das bedeutet, eine Firma, die innerhalb von der EU ist, den Sitz hat, die kann tatsächlich, die muss es an einen Ort schicken. Die hat nicht das Problem, dass sie das an jede Behörde muss schicken.
Richtig. Es gibt immer denkbare Ausnahmen, Szenarien und so. Aber vom Grundsatz her sitzt du irgendwo. Also sagen wir, du sitzt in Bayern. Und in Bayern hast du besonders, du hast zwei Aufsichtsbehörden, aber wie für Private ist dann die eine zuständig, dann hast du die Aufsichtsbehörde. Oder du sitzt in Stuttgart, dann gibt es die von Baden-Württemberg und du musst dich nicht an die alle anderen Behörden melden vom Grundsatz her. Aber eben bei ausländischen Verantwortlichen haben wir da offenbar ein Thema. Und eben der Europäische Datenschutzausschuss hat auch gefunden, dann müssen wir es dazu äußern, oder? Mhm. Und als Verantwortlicher ist die Frage halt, was machst du in der Praxis jetzt in Kenntnis von der Einschätzung?
Ja, klar. Ja, eben. Ich glaube, du hast es auch ein bisschen gesagt, man kann natürlich auch da wieder ein bisschen Risiko abwägen und man kann vor allem einfach mal das machen, was halt am allernötigsten ist, so wie ich dich verstanden habe. Sicher beim EDUB, wenn es die Schweiz betroffen ist und halt noch, wenn der europäische Wirtschaftsraum betroffen ist, noch an dem Ort, wo man eine Vertretung hat. Das ist vielleicht noch ein guter Hinweis da, denke ich, an die Vertretung, wenn er europäische Daten bearbeitet. Aber Grundsatz ist das, glaube ich, schon der richtige Weg. Man muss einfach damit leben, dass man es wirklich machen muss. Und ich frage mich langsam schon, ist es nicht am Kitchen einfach immer gerade eine Niederlassung zu machen im EU-Raum, wenn man dort geschäftet, oder?
Gut, das hat auch wieder Nachteile, oder? Mhm. Und ich habe jetzt eher gedacht, wäre es nicht am Kitchen gar nicht zu melden. Weil in der Praxis, oder, hat man da schon einen gewissen Anreiz. Also ich muss sagen, bis jetzt bei allen Mandanten, die gemeldet haben, das war immer sehr anstrengend gewesen, oder? Und man kann sich fragen, was passiert wäre, wenn man nicht gemeldet hätte. Muss man ganz klar sagen. Mhm. Also in der Schweiz ist es nicht strafbewehrt. Mhm. Wenn es der EDUB mitbekommt, dann kann er verfügen oder so, oder? Aber das ist dann schon mal ein bisschen später. Passiert auch noch nicht viel. Mhm. In der EU, klar, kannst du sanktioniert werden, aber auch das, oder? Ist ein weiter Weg. Du bist im Ausland, also es ist nicht direkt durchsetzbar, die Sanktion. Willst du natürlich nicht. Oder? Also vom Aufwand her, das ist in jedem Fall aufwendig. Und eben, es ist eine schwierige Situation, du musst auch überlegen, tue ich mit den betroffenen Personen kommunizieren, ob ich muss oder nicht gesetzlich, oder? Da steht dann häufig im Vordergrund, weil das viel wichtiger kann sein, die betroffenen Personen oder Vertragspartner zu informieren, als irgendwie eine Meldung an Behörden zu machen. Und auch wenn man das erlebt, oder? Die Behörden sehr unterschiedlich, auch wie die reagieren, eben die Verfahren, die Sprachen sind unterschiedlich. Die einen reagieren sehr schnell und ist gut, wenn du sagst, oder wie du das die Risiken so tust, mitigieren. Andere haben dann noch Fragen, andere fangen dann schon irgendwie Sanktionsverfahren an und so. Zum Teil hörst du einfach lang gar nichts, oder? Also bis hin zu Verfahren, wo du aus dem Jahresbericht erfährst, dass das Verfahren offenbar abgeschlossen worden ist, weil du es zuordnen kannst. Und so, also von der Anreiz, oder? Tendenziell, wenn wir ehrlich sind, spricht vieles dagegen, nicht zu melden. Und auch wenn du siehst, die Anzahl Meldungen, oder? Ich meine, es ist offensichtlich, dass vieles natürlich nicht gemeldet wird, weil, ob du melden musst, hängt immer vom Risiko ab. Also du musst eine Risikobeurteilung vornehmen. Und ja, klar, die sollten nicht Hanebüchen sein, aber es geht ehrlich gesagt immer ein bisschen beide Richtungen, wenn man will.
Ja, das hoffen wir einfach für uns und natürlich für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer vor allem, dass sie nicht in so eine Situation kommen, wo sie den Entscheid überhaupt treffen müssen, indem sie dafür sorgen, dass sie ihre Daten sicher und gut aufbewahren und bearbeitet, nicht wahr?
Amen.